Hammerstark, der Krebs-Podcast der Hammkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Mein Name ist Cindy und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Denn heute wird's kreativ. Aber keine Sorge, ihr müsst weder malen können, noch eine Staffelei zu Hause haben, um von dieser Folge profitieren zu können. Es geht nämlich heute um die Kunsttherapie. Aber bevor ihr jetzt abschaltet, weil ihr denkt, ach, das ist doch jetzt nur Basteln für Erwachsene, falsch gedacht. Es ist ein wirkungsvolles und therapeutisches Angebot, das genau da ansetzt, wo Worte oft nicht mehr reichen. Gefühle, Ängste, Traumata und all die Spuren, die eine Krebserkrankung hinterlässt, körperlich wie seelisch. Und meine Gäste heute wissen das auch ganz genau. Julia Eder und Margaret Neves-Westphal sind Kunsttherapeutinnen in der Hammklinik Nahtal in Bad Kreuznach. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Schön, dass ihr da seid. Auch wenn wir uns heute leider nur über die Entfernung sehen, freue ich mich trotzdem, dass wir es geschafft haben. Wie geht's euch denn?
Ja, ganz gut heute Morgen. Ja, wir haben tolles Wetter hier in Bad Kreuznach und uns geht's gut.
Ihr habt tolles Wetter in Bad Kreuznach. Zwei Stunden weiter in Bad Soden habe ich hier Regen.
Ah ja. Okay. Ja. Also bei uns ist der Regen noch nicht da.
Nee, noch nicht. Vielleicht kommt der noch.
Vielleicht kommt es noch.
Ja, das stimmt. Ihr seid ja, und das ist eher selten, mit dem Thema als Wunsch auf mich zu kommen, Kunsttherapie. Dass ihr gesagt habt, das wäre schon auch was, worüber wir mal im Podcast sprechen können und sollten. Warum findet ihr denn, jetzt vielleicht als Frage so vorab, warum findet ihr es so wichtig, die Kunsttherapie auch hier in so einem Podcast anzusprechen?
Ja, also ich glaube, schön ist es einmal, unsere Arbeit transparent zu machen, wie wir arbeiten. Das ist so das eine, weil ich glaube auch, dass man, wenn man Kunsttherapie hört, erstmal vielleicht an Dinge erinnert wird, die man aus der eigenen Biografie kennt. Man denkt vielleicht an Ausstellungen oder an den Kunstunterricht früher in der Schule. Und oft hat das so gewisse Vorbehalte, ne? So auf welchen Erfahrungsboden fällt das eigentlich, wenn man das hört, Kunsttherapie? Und da wäre es schön, einfach auch ein bisschen zu erklären, was machen wir eigentlich und was steht auch dahinter.
Wir haben natürlich verschiedene Begrifflichkeiten, die mit Kunsttherapie verwandt sind. Und öfters kommt zu einer, ich würde sagen, Missverständnis, was eigentlich Kunsttherapie ist oder wird öfters mit, ich würde sagen, Handarbeit oder Bastel und so was verwechselt. Und das ist wichtig auch, das zu erklären, dass Kunsttherapie eine psychotherapeutische Ansatz ist.
Mhm. Ich muss euch bremsen, weil es ist mir ganz, ganz wichtig, weil ihr seid ja das erste Mal bei mir im Podcast und auch ihr bleibt nicht verschont. Ich habe drei kleine Fragen für euch vorbereitet, um euch ein bisschen besser kennenzulernen, damit die Hörerinnen und Hörer euch besser kennenlernen. Und dann steigen wir so richtig tief rein. Ich merke, ihr habt so richtig Lust und seid Feuer und Flamme für das Thema. Da freue ich mich. Und ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als ich gerade auf meinen Spickzettel geguckt habe. Die erste Frage ist nämlich: Was ist euer Hobby? Und ich meine, ich spreche gerade mit Kunsttherapeuten.
Natürlich liegt das natürlich nicht fern. Ne? Also natürlich male und zeichne und arbeite ich auch kreativ zu Hause und privat für mich. Aber ich lese auch gerne und bin gerne unterwegs in der Natur. Und also ich koche gerne zum Beispiel. Ja, ich glaube, das sind so meine wesentlichen Hobbys.
Und du, Margaret?
Das Malen ist natürlich auch sehr wichtig. Ich male sehr gerne Aquarell. Dazu kommt natürlich, ich spiele gerne Djembe. Das ist so eine afrikanische Trommel.
Und die zweite Frage: Gibt es ein Lied, bei dem ihr im Auto immer mitsingen müsst?
Ich würde sagen, ich komme aus Brasilien und das ist natürlich, wenn um Gesang geht, kommt bei mir immer brasilianische Musik hoch. Und das singt gerne in Auto, auch laut. Ich pfeife auch sehr gerne so in Musik, auch wenn das falsch ist. Ja.
Darauf kommt
Aber
es ja nicht
es
an.
gibt keine bestimmte Musik, wo ich sage, das singt nur in Auto. Das gibt es bei mir nicht.
Okay.
Ja.
Julia, hast du ein Lieblingslied? Du bist immer noch am Überlegen, ne?
Also tatsächlich merke ich, dass das bei mir öfter wechselt. Also ich habe man natürlich auch manchmal so einen Ohrwurm, ne, der dann gar nicht mehr so aus dem Ohr geht. Aber ich glaube, ich habe so ein Lied, das ist, glaube ich, tatsächlich von der Gruppe Wham. Wake me up heißt das. Ich glaube, Wake me up before you go.
Go,
Ich glaube,
ja.
genau, ja.
Wir haben es
Und
alle im Ohr gerade.
ja, genau. Das ist so ein Lied, was mich seit meiner Kindheit eigentlich begleitet. Und zwar haben wir das als Familie immer im gemeinsamen Auto auf dem Weg in den Urlaub gehört. Und ich glaube, dadurch ist das eine echt konditioniert. Also für mich so ein gute Laune Lied und ja, verbinde ich tatsächlich immer mit so einer Vorfreude.
Ja, schön. Richtig schön. Und ich glaube, du hast jetzt ganz vielen Hörerinnen und Hörern einen Ohrwurm ins Ohr gesetzt. Sehr schön. Und die letzte Frage ist eine Grundsatzfrage, weil wir hier ständig Fragen zum Thema Essen haben. Ananas auf der Pizza, ja oder nein?
Nein, für mich nein.
Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin nicht so eine Pizzaesserin, deswegen, ich denke, warum nicht? Warum
Also,
nicht Ananas auf die Pizza? Ich würde auch Möhren auf die Pizza reintun. Ich würde alles ausprobieren.
ich wäre tatsächlich auf Julias Seite. Ich brauche auch keine Ananas auf der Pizza, aber bevor wir hier jetzt auch noch im Podcast eine Grundsatzdiskussion auslösen,
Ja,
würde ich
genau.
sagen, ihr seid erlöst. Das hat doch wunderbar geklappt.
Juhu!
Vielen Dank und wir können ins Thema reinstarten und ich muss jetzt gerade ganz kurz daran denken, was du, Margaret, eben zum Thema, du kannst nicht singen und du tust es trotzdem. Das passt eigentlich als Überleitung perfekt zu unserem heutigen Thema. Ich habe es ja eben schon in der Einleitung gesagt, keine Sorge, ihr müsst nicht malen können, ihr müsst auch nicht keine Staffelei zu Hause haben und ihr könnt es trotzdem tun. Und das fand ich jetzt eben eine richtig schöne Überleitung. Aber wie ihr gerade eben auch schon selbst gesagt habt, es gibt ja ganz viele Begrifflichkeiten, die sich erstmal sehr, sehr ähnlich anhören, doch aber ein bisschen unterschiedlich sind und voneinander abgegrenzt werden müssen. Deswegen sollten wir vielleicht mit dieser Begrifflichkeit Kunsttherapie anfangen. Es gibt ja noch diese Begriffe wie künstlerische Therapie, Gestalttherapie, Gestaltungstherapie. Und da könnte man ja meinen, das ist alles das Gleiche. Ist es aber nicht, habt ihr ja schon angeteasert. Was sind denn die Unterschiede und was genau ist die Kunsttherapie?
Also die künstlerischen Therapien, da gibt es mehrere Richtungen, ne? Also angefangen von der Musiktherapie, Tanztherapie, ganz verschiedene Ansätze. Und die Kunsttherapie ist eben eine Form der künstlerischen Therapien. Die bilden wir in der Harmklinik auch ab. Und wichtig vielleicht hier auch nochmal die Unterscheidung zwischen Kunsttherapie und der Gestaltungstherapie. Nämlich die Gestaltungstherapie hat tatsächlich ganz viel mit dem zu tun, dass ein klares Ergebnis zum Schluss herauskommt. Also ich habe den Plan, zum Beispiel einen Korb zu flechten und ich vermittle da auch die Technik, wie ich da hinkomme und zum Schluss habe ich ein ganz klares Ergebnis. Das ist bei der Kunsttherapie ein anderer Ansatz. Für uns geht es jetzt erstmal nicht darum, es muss eben dieses konkretes Ergebnis entstehen, sondern für uns kommt es vor allen Dingen auf den Prozess an. Also wir bieten unterschiedliche Materialien an und dann gibt es einen Impuls, der manchmal von dem Klienten oft selbst kommt, der von dem Patienten selbst kommt, angeregt aus einem Thema, das er mitbringt. Und wir haben dann einen Impuls, manchmal auch mehrere Impulse. Und dann entscheidet der Patient, welchen Impuls er aufnehmen will. Und dann geht es um den Prozess, also um die Gestaltung selbst. Und dann entsteht was sehr Individuelles zum Schluss. Ja, und das, was zum Schluss entstanden ist, das kann dann auch noch mal oder wird dann von uns auch noch mal gemeinsam angeschaut, aber dazu vielleicht noch mal später mehr. Ja. Die Gestalttherapie, ich bin selbst auch Gestalttherapeutin, kann also dazu auch ein bisschen was erzählen. Das heißt, wir teilen mit der Kunsttherapie so ein bisschen diesen holistische Weltanschauung, und haben eben auch diesen, der Prozess, der uns besonders wichtig ist. Der Unterschied ist aber, dass wir mehr in das Inszenieren gehen. Also wir verraumen oder wir bringen das Thema, was der Klient mitbringt, und genau, geben dem einen Raum, ne, und eine Inszenierung. Und dann arbeiten wir erlebnisöffnend. Das teilen wir auch mit der Kunsttherapie. Aber der Ansatz ist ein anderer.
Das klingt für mich noch, also als Nicht-Kunstkenner sozusagen, ein bisschen abstrakt. Also
Ja, okay.
ja, wenn ich jetzt, ich kann mir das vorstellen bei der Kunsttherapie, ich kann mir vorstellen, man hat einen Impuls, wie du es so schön gesagt hast, einen Gedanken vielleicht, den man mit sich trägt, oder vielleicht auch ein Problem, das man mit sich trägt. Und mit verschiedenen Materialien bringe ich das zum Ausdruck. Also mit Materialien habe ich jetzt im Kopf vielleicht Pinsel, Stifte und so weiter. Das bei der Gestalttherapie mit der Inszenierung eines Raumes kann ich mir gerade bildlich nicht ganz vorstellen. Was tut man da als Patient oder Klient, wie du es nennst?
Ja, genau. Also in der Gestalttherapie geht es vor allem mehr um den Kontakt. In welchem Kontakt bin ich mit mir, aber auch mit meiner Umwelt, mit meinem Gegenüber. Und da geht es meistens auch um Konflikte, die man entweder mit sich selbst hat oder mit anderen. Und das wird tatsächlich inszeniert, indem ich zum Beispiel für Platzhalter habe, für die einzelnen Personen. Da lege ich dann zum Beispiel mehrere Kissen hin oder ein Kissen. Oder ich habe Stühle, die ich stelle und auch zueinander stelle oder voneinander wegstelle. Ja, je nachdem, wie ich das empfinde, gerade den Konflikt oder diese Auseinandersetzung. Und dann habe ich die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen eine Lösung zu entwickeln, aber auch mehr das wahrnehmen zu können, was passiert denn da im Einzelnen, wenn ich mit dieser Situation, mit dieser Person oder mit meinem Thema in Kontakt komme.
Okay, also schon noch mal was ganz anderes als eigentlich die Kunsttherapie. Ich
Ja,
dachte, das
ein anderer
wäre wirklich
Ansatz.
irgendwie ähnlich, aber dann ist eher die Gestaltungstherapie auch wieder dieses Handwerkliche. Du hast gesagt, Körbe binden oder sonst irgendwas. Da hat man dann ein Produkt am Ende. Da geht es um das Produkt. Bei der Kunsttherapie wird auch etwas Handwerkliches gemacht, aber der Fokus liegt auf dem individuellen Prozess. Und die künstlerische Therapie ist der Oberbegriff.
Richtig, genau. Also die Gestalttherapie hat auch kunsttherapeutische Anteile auch drin, aber die sind eben sehr gering, ne? Also die sind
Okay.
klein, ja, kleine Anteile.
Ja. Ich wollte nur ergänzen, dass Gestaltungstherapie auch, wie du schon gesagt hast, ein Teil der Kunsttherapie ist. Und die Gestaltungstherapie wird öfters zugeordnet, für Therapeuten, die eine tiefpsychologische Ansätze haben. Also das heißt, dass sie den Begriff der Kunst öfters vermeiden, damit man nicht in eine Situation der, ich würde sagen, der Stress kommt, dass man ein Kunstwerk in den therapeutischen Prozess entstehen muss oder entstehen sollte. Und die Gestaltungstherapeuten arbeiten eher tiefpsychologisch. Es ist nicht nur, dass es das nur Ziel ein Objekt zu gestalten ist, sondern die haben schon einen tiefpsychologischen Hintergrund sozusagen. Und das ist so wie die Kunsttherapie auch. Also deswegen ist es ein Teil der Kunsttherapie, die Gestaltungstherapie. Ne?
Total spannend. Also da habe ich jetzt schon in den ersten paar Minuten wahnsinnig viel gelernt, obwohl die Begriffe so ähnlich klingen. Steckt doch was anderes dahinter. Wir haben ja in den Hammkliniken sowohl Kunst- als auch Gestaltungstherapien oder Therapeuten. Das ist je nach Klinik so ein bisschen unterschiedlich, einfach auch, was man da an Fachkräften gewinnen konnte. Und wird ja auch total gut angenommen. Aber wir sind jetzt heute vor allen Dingen beim Thema Kunsttherapie. Und woher kommt dieser Therapieansatz eigentlich? Wie ist das entstanden? Könnt ihr da mir auch was dazu erzählen?
Ja, da würde ich eigentlich der Anfang und würde mal so beginnen, dass der Ursprung sicherlich schon sehr früh irgendwo mal gegeben war, dass der eine oder andere Psychotherapeut vielleicht auch mal mit kreativen Mitteln gearbeitet hat. Das war aber nie vorrangig, ne? Also es war immer so beiläufig. Die Kunsttherapie ist aber eigentlich mehr in der Zeit entstanden oder hat da eigentlich seinen Boden bekommen in der Zeit nach dem Vietnamkrieg. Also man hat da festgestellt, dass vor allen Dingen kriegstraumatisierte Menschen, also die Veteranen, die zurückgekommen sind aus dem Krieg, traumatisiert waren und die Möglichkeit, den Menschen zu erreichen über das Wort alleine nicht mehr so ohne weiteres möglich war. Also die Menschen konnten nicht beschreiben, was sie da erlebt haben, was da als Folge mit ihnen selbst gerade passiert. Und da hat gezeigt, dass die Kunsttherapie wirklich traumatisierten Menschen eine Möglichkeit des Ausdrucks geben kann, jenseits der Worte. Und dass da auch dann wieder eine Möglichkeit war, Zugang zu sich selbst ja, haben zu können oder überhaupt möglich wird über den gestalterischen Ausdruck und auch eine langfristige Therapie zu einer deutlichen Besserung führen kann. Also Ursprünge sind eigentlich in der Zeit des Vietnamkrieges oder nach dem Vietnamkrieg. Da hatte eigentlich so die Kunsttherapie ihren Boden bekommen und dann wirklich auch Menschen, die sich eingesetzt haben dafür, dass da eine eigenständige Therapieform entstehen kann.
Ich würde gerne ergänzen, dass in Psychiatrie schon sehr früh die Kunst oder ich würde sagen die Werke von Patienten in der Psychiatrie schon beobachtet worden waren und als Kunstwerk sozusagen gesehen worden ist, dass es bei psychotischen Patienten so eine Form der Ausdruck war von inneren Vorgängen. Ne? Und Prinz Horn war ein Psychiater und er hatte damals angefangen, die Werke von diesen Patienten zu sammeln. Und dieses Prinz Horn Museum, die stellen immer wieder Werke von Patienten aus der Psychiatrie.
Das klingt spannend, ist aber auch sinnvoll irgendwie. Also ich meine, das ist ja genau dieser Ursprung, den ihr da ganz am Anfang in eurer leidenschaftlichen Eröffnung gesagt habt, wenn halt Worte manchmal nicht reichen, ne? Oder auch vielleicht die Worte versiegen, weil man es gar nicht ausdrücken kann, ne?
Ja, manchmal ist einfach das Wort reicht nicht aus, um die Erfahrung in irgendeiner Form zu schildern. Ne? Also das Gefühl oder die Erfahrung ist einfach tiefer oder größer, als das Worte irgendwie abbilden können.
Und da können wir ja eigentlich jetzt direkt überleiten zu dem, was wir hier in den Hamm-Kliniken machen. Also wir behandeln onkologische Patienten, die eine Krebsdiagnose, eine Krebstherapie durchlaufen haben, zurück zu sich vielleicht auch finden. Und ich glaube, trotzdem kann man sich erstmal unter dem Begriff Kunsttherapie, wenn das im Therapieplan drinne steht, oder auch Gestaltungstherapie, vielleicht gar nicht so viel vorstellen. Könnt ihr mal erzählen, wie so ein typischer Tag bei euch aussieht in den Kliniken? Also wie lange geht so eine kunsttherapeutische Einheit? Welche Techniken werden angewandt? Welche Materialien verwendet ihr? Lasst uns doch mal ein bisschen teilhaben an eurem Alltag.
Also wir haben hier zwei Möglichkeiten, kunsttherapeutisch zu arbeiten. Einmal Einzeltherapie und einmal Gruppe. Die Gruppe haben wir mit maximal 6 Personen. Und die werden dann von Ärzten dann verordnet, diese Einzel- oder Gruppentherapie. Je nachdem, wie der Patient emotional belastet, natürlich ist so eine psychische Belastung. Manchmal ist direkt Einzeltherapie verordnet und manchmal kommt erstmal der Patient in die Gruppe, bekommt erstmal ein Gefühl, was Kunsttherapie ist. Und da können wir individuell schauen, braucht er vielleicht doch Einzeltherapie. Also gemeinsam mit Psychologen und Ärzten dann entscheiden, ob sie in Einzeltherapie kommen. Genau. Und Einzeltherapie ist bei uns 60 Minuten.
Also auch lang.
Auch lang, genau. Auch lang oder ich würde sagen, genug. Also
Ja,
es
ja,
reicht.
ja.
Ja, es ist wichtig, ich finde es auch wichtig, dass die Zeit da ist, damit mir die Patienten nicht unter den Stresssituationen kommen, dass sie fertig machen müssen. Ne? Und es kann sein, dass sie vor diese 60 Minuten fertig sind mit der
Ja.
Kunsttherapie. Aber diesen Zeitraum müssen wir ihnen schon geben. Also finde ich sehr wichtig. Und genauso für die Gruppe haben wir 90 Minuten für die Gruppe. Und da haben wir immer so die letzte 20, 15 Minuten Zeit, ein bisschen über die Befindlichkeit oder über das Bild zu erzählen oder zu besprechen. Ne? Und da haben Sie dann auch ungefähr zwischen 1 Stunde und 1 Stunde 15 Minuten zu malen. Viele kommen und sagen, oh Gott, so viele, so lange. Ne? Aber dann merken Sie selbst, wenn Sie im Flow sind, wenn Sie im Prozess sind, dann ist diese 90 Minuten schnell rum. Ne?
Ja, das glaube
Und
ich.
ja, genau.
Was nutzt ihr da für Materialien zur Kunsttherapie oder was für Techniken wendet ihr da an?
Erstmal so für die Materialien. Wir haben unterschiedliche Farben in unterschiedlichen Qualitäten. Also wir haben zum Beispiel Aquarellfarben da, die sind flüssig. Dann haben wir halbflüssige Farben, wie zum Beispiel die Gouachefarben. Und wir haben auch trockene Farben. Das sind dann die Pastell- oder Ölkreiden. Also erstmal, dass auch eine Farbe schon mal nicht gleich Farbe ist, sondern dass das von der Konsistenz schon ganz große Unterschiede gibt. Und es ist ein Unterschied, ob ich eine Farbe mit dem Pinsel auftrage, da habe ich eine Distanz über den Pinsel zum Bild, oder ob ich mit den Fingern die Farbe auftrage, wie zum Beispiel bei der Pastellkreide, also die Farbe auch berühren kann und auch in Berührung mit meinem Bild komme und mit dem, was ich male. Das ist ein großer Unterschied. Erleben wir immer wieder, dass das auch was nach innen macht. Ne? Dann haben wir die auch Ton. Wir arbeiten auch mit dem Material Ton, wobei es da wichtig ist zu unterscheiden, dass wir nicht töpfern, sondern plastizieren. Das Töpfern wäre dann wieder eine, da haben wir ein klares Endprodukt, ne? Da haben wir dann die Tasse oder die Schale. Bei dem Plastizieren geht es wirklich darum, das herauszusetzen, was ich innerlich fühle, im Kontakt mit dem Ton bin und intuitiv arbeite. Und es entsteht dann ja. Manchmal entsteht auch was ganz Klares, aber manchmal auch gar nicht, ne? Also es geht nicht darum, unbedingt ein klares Ergebnis zu haben. Und auch da wieder auf den Prozess zu achten. Wie geht's mir damit, wenn ich mit dem Ton arbeite? Wir arbeiten aber auch mit Speckstein. Das ist wieder ein anderes Material, das eine gewisse Härte auch hat und dadurch einen gewissen Widerstand auch bildet. Also anders als der Ton, der sehr weich ist, meinen Eindruck oder meinen Abdruck sehr schnell wiedergibt und das auch sehr schnell sichtbar wird. Beim Speckstein dauert das ein bisschen länger, brauche ich mehr, muss ich mehr Energie aufwenden, mehr Krafteinsatz braucht es. Und doch hat er auch eine gewisse Weichheit, ja. Also dennoch kann ich mich nicht zu viel Anstrengung, ja, etwas mit meiner Selbstwirksamkeit herstellen oder da etwas abdrücken in den Stein. Manchmal arbeiten wir aber auch mit vorgegebenen Bildern, also mit Collagen, dass vorgegebene Kunstdrucke ausgesucht werden, die dann verändert werden dürfen. Also da geht es auch wirklich um Umgestalten oder um Erweitern mit Naturmaterialien. Also ne, mit Collagen, da kann man dann auch mit weiteren Materialien noch arbeiten, mit Naturmaterialien, die wir zur Verfügung stellen.
Sehr schön. Wenn ich jetzt noch den Bogen zur Gestaltungstherapie spanne, da denke ich nämlich Paddys, die genäht werden, aber da geht es ja wieder um das Endprodukt, ne? Wir haben Seidentücher, die bemalt werden, wir haben Körbe, die geflochten werden. Also all das, was ihr jetzt in Zusammenhang mit den kunsttherapeutischen Produkten. Am Ende steht da ein Produkt, das könnte ein Bild sein, egal wie es aussieht. Da frage ich mich jetzt die ganze Zeit, kann man das auch mit nach Hause nehmen?
Ja, klar.
Ja.
Ja, alles.
Ja,
Das
genau.
ist ja schön, gerade jetzt so eine Skulptur aus Ton oder aus Speckstein. Das ist ja schon was, was auch eine Erinnerung dann wirklich mit sich bringt, wenn man da gerade, wie ihr jetzt gesagt habt, in der Kunsttherapie einen Impuls mitnimmt, den dann in diesem Produkt verarbeitet und dann hat man das zu Hause stehen. Das ist schon was Besonderes.
Ja, ich finde das auch sehr wichtig. Andersrum erzähle ich auch die Patienten, das ist natürlich den Patienten selbst überlassen, die Entscheidung was mache ich mit den, was ich in der Kunsttherapie gemacht habe. Ich finde, das ist eine therapeutische Arbeit oder ein therapeutischer Moment mit sich selbst oder ein Moment mit sich selbst. Und das gehört nicht unbedingt auf einem Podest zu Hause, auch wenn Sie das Bedürfnis haben, ne, weil Sie eine Erkenntnis vielleicht daraus gewonnen haben und um sich wohl und ja, begeistert auch von dem, was entstanden ist. Aber öfters passiert, dass die Besucher oder Familienmitglied oder einfach das Schauen sagt, oh Gott, was hast du da gemacht? Und dann kommt es schon eine Bewertung und dann werden öfters eine Situation entstehen, die Unsicherheit bringt. Dass das, was sie eben gewonnen haben durch die Kunsttherapie, ist dann auf einmal sozusagen verloren, wenn eine Bewertung von anderen kommt. Und deswegen, ich berate die Patienten, eine Kunsttherapiebild ist ein therapeutisches Bild. Es ist ein intimer Moment mit sich selbst. Und das gehört irgendwie in eine Mappe oder sie können auch für sich nur behalten. Natürlich, sie dürfen mitnehmen. Es ist klar, das ist ihr, wie gesagt, ein Moment mit sich selbst und ein intimer Moment. Und das ist natürlich wichtig, dass sie dann mitnehmen. Ne? Aber sie entscheiden dann selbst, dann, was sie damit machen. Und das muss ich auch ergänzen, auch das zu dem, was du gesagt hast, sie nähen oder Seidenschals bemalen. Das bieten wir hier auch an, aber nicht als Kunsttherapie oder Gestaltungstherapie, mehr als kreative Stunde. Wir nennen das kreatives Gestalten. Es hat schon einen therapeutischen Hintergrund. Aber auch Ressourcen wieder zu entdecken. Wie viele Patienten kommen und sagen, oh, ich habe schon lange nicht mehr genäht. Wie schön, dass es wieder zu nähen. Wie schön, das ist, wieder was zu gestalten, mit dem ich mich selbst verschenken oder beschenken oder jemand anderes. Ne? Also das ist auch dieses die Kraft wieder in sich zu finden oder die Ressourcen wieder zu finden durch dieses Nähen, Basteln. Und so war's, ne?
Ich mag noch ganz gerne ergänzen, dass wir manchmal auch Patienten hier haben, die ihre Gestaltung, die während der Kunsttherapie entstanden ist, gar nicht mit nach Hause nehmen wollen. Also für die es entlastend manchmal auch sein kann, eine Gestaltung, die vielleicht auch etwas abbildet, was auch beschwerlich war oder auch eine gewisse Schwere ausmacht, das eben nicht mitnehmen zu müssen, sondern es auch an einem Ort belassen zu dürfen, wo ich es nicht mit mir mit nochmal nehmen muss. Ne? Es ist wie abgeschlossen, es ist fertig und dann muss ich es nicht nochmal mitnehmen. Also man hat die Wahl, ja. Ich kann wählen, nehme ich es mit oder nehme ich es nicht mit. Und immer zu bedenken, dass wenn ich es mitnehme, natürlich es auch Dritte eventuell sehen könnten und will ich das, ne, für mich vorher eine Entscheidung auch treffen zu können, möchte ich es nochmal jemand anderen zeigen.
Ich fand sehr das persönlich. Jetzt, ja, ich fand das jetzt auch einen absolut wichtigen Punkt, als ihr gesagt habt, dieses Thema Bewertung von außen. Ihr habt das jetzt schon ganz oft betont, dass es hier nicht um ein Endprodukt geht, sondern um einen Prozess. Und das ist vielleicht das, was man hier einfach nochmal herausstellen muss, dass es nicht darum geht, dass es am Ende hübsch oder schön aussieht oder irgendwie, man kennt es eigentlich schon von seinen Kindern, wenn man dann sagt, was soll denn das sein? Ach ja, genau, es ist ein Regenbogen, genau. Dass man das natürlich nach so einer Erfahrung wie einer kunsttherapeutischen Erfahrung nicht die Frage beantworten möchte, ja, und was soll das jetzt sein? Also finde ich nochmal ganz wichtig, dass ihr das hier angesprochen habt und bringt mich ja eigentlich auch schon zu meiner nächsten Frage, die sich dadurch wirklich selbst beantwortet. Muss man denn eigentlich künstlerisch begabt sein, um von der Kunsttherapie profitieren zu können?
Ich glaube, das können Sie ganz klar verneinen.
Natürlich nicht, genau.
Hilft es denn was? Hilft es denn, wenn man ein kreativer Mensch ist?
Grundsätzlich glaube ich, ist das jetzt nicht hinderlich, ne, oder so nicht schlecht, wenn man das hat, aber es ist nicht unbedingt eine wichtige Bedingung. Also ich hatte durchaus auch schon Künstler bei mir in der Kunsttherapie und manchmal sind die so beschäftigt mit der Technik und mit dem, was sie aus ihrer eigenen künstlerischen Tätigkeit kennen, vielleicht etwas ganz konkret diffizil und genau abzubilden, dass das manchmal fast schon hinderlich ist, weil man so sehr mit der Technik beschäftigt ist, anstatt mit den eigenen Gefühlen, also mit dem Kontakt mit den eigenen Gefühlen zu gehen. Das Bild, was ja entsteht, muss nicht schön sein. Es geht nicht um Leistung, ne? Ganz wichtig nochmal. Also wir haben nicht den Anspruch, eine Leistung hier ablegen zu müssen, sondern es geht tatsächlich wirklich, das Bild, was entsteht oder die Gestaltung, die entsteht, ist nur erstmal für die Person selbst. Für niemanden da draußen muss das genau sichtbar werden. Ne? Also es ist nur für mich und ich male dieses Bild oder ich mache diese Gestaltung wirklich nur für mich.
Ja.
Und das sagen wir aber auch immer am Anfang nochmal jeder Einheit, dass das auch nochmal so ins Bewusstsein kommt. Ne? Das entsteht jetzt erstmal nur für euch. So. Und dieser Leistungsanspruch dann so ein bisschen sich zurücknehmen darf, ne? Oder diese Perfektionsanspruch, den man oft ja auch hat.
Wir bieten hier jeden Donnerstag eine Einführung in der kreative Stunde beziehungsweise in der Kunsttherapie. Und wir haben eine PowerPoint-Präsentation und ich zeige sehr gerne zwei Bilder nebeneinander, wo einer die Patienten ein bisschen mehr, sag mal so detailliert eine Zeichnung gemacht hat und daneben eine Bilder, wo nur Farbe einfach aufgetragen ist. Und ich denke, jeder bringt natürlich seine eigene Fähigkeit mit. Wir haben auch ästhetisches Anspruch oder ästhetischer Anspruch, den wir auch natürlich nicht ignorieren müssen, nur weil wir eine Kunsttherapie sind. Aber ich finde, es ist auch wichtig, mitzugeben Patienten, auch dass ich spiele mit der Farbe. Es ist eine kunsttherapeutische Stunde. Wir dürfen das auch. Ne? Ich lade die Patienten ein, mit Farbe zu spielen, wie ein kleines Kind. Ne? Da sage ich immer, seien Sie neugierig erstmal, was passiert. Ne? Kommen Sie erstmal in den Prozess rein und dann schauen Sie, was wäre der nächste Impuls? Ist der Impuls, eine neue Farbe zu nehmen? Oder ist es ein nächster Impuls, eine andere Werkzeug zu nehmen, einfach in Vertrauen zu gehen, was auch alles, was entsteht, in Ordnung sein kann oder in Ordnung ist. Und das ist auch entspannt auch für die Patienten, weil sie dann eben auch auf einmal dieses ästhetische Anspruch nicht mehr wichtig ist. Wenn sie zulassen, dass sie spielen dürfen.
Ja, und doch ist es nicht kindisch, ne?
Ja, nee,
es hat nichts Kindliches in dem Sinne. Also neben diesem Spielerischen steht durchaus auch das Ernsthafte, ja? Es steht nebeneinander, ne? Beides darf sein.
Ja, vielleicht möchte ich mal was Neues ausprobieren. Ihr habt das eben auch gesagt, Ressourcen wiedererkennen. Das spielt ja alles irgendwie so miteinander. Und wer weiß, am Ende sind vielleicht gerade die neuen Farben, die ich entdeckt habe, passen vielleicht ganz harmonisch zueinander und sind dann doch wieder ästhetisch, ne?
Genau, ja.
Trotzdem, ihr habt gesagt, die Patienten bekommen die Therapie vom Arzt verordnet. Dass es doch den einen oder anderen sagt, der jetzt sagt, boah, warum bin ich denn jetzt eigentlich hier? Was soll ich denn hier eigentlich? Dass er so ein bisschen Zweifel hat, was er eigentlich jetzt bei euch in der Therapie macht. Jetzt ist meine Frage, warum bietet man das denn speziell in der Onkologie überhaupt an? Was ist denn so das Effektive an der Kunsttherapie für unsere onkologischen Patienten?
In meiner 4 Jahre bin ich hier in der Klinik, was ich auch gelernt oder beobachten könnte, ist, dass wenn die Patienten die Diagnose bekommen und bis zu der Reha, es passiert eine Menge mit den Patienten. Und eine Patientin hat mir einmal gesagt, es ist, als ob der Geist ist schon gegangen, aber der Körper ist noch hinterher. Und viele kommen mit diesem Anspruch, sofort wie möglich gesund zu werden. Und vergessen Sie die Übergänge. Also auch die Reha ist eine Übergangsphase. Und ich finde, dass die Kunsttherapie gerade, also hier in der Reha, genau das macht. Wie gestalte ich die Übergänge? Wie gestalte ich die Zeit von Krankheit bis zur Heilung? Also dieser Prozess. Und das können wir wunderbar, alleine wenn wir sagen, wie gestalte ich meinen Übergang? also das Wort Gestalt.
Da ist es schon. Vor,
ja. Genau, ne? Wir können es aufgreifen. Und ich finde, dass da ist der Kunsttherapie sehr wichtig, weil eben man kann in Gestaltung gehen, greifbar machen. Das ist ein Punkt. Und das andere ist, so wie schon öfters gesagt worden ist, manchmal sind die Gefühle zu stark. Manchmal sind alles noch so in der Luft durcheinander. Und dann, wenn wir aufs Papier bringen oder aufs Material bringen, ein kunsttherapeutisches Material, dann könnte man von außen betrachten, was innerlich sehr konfus war. Und dann sieht man auf einmal, dass die Farbe oder das, wenn man gedacht hat, es wäre zu dunkel, auf einmal nicht so dunkel ist, wenn man aufs Papier gebracht hat. Und ich denke, das hilft natürlich viele Patienten auf einmal wieder, das Greifbare zu machen, was vorher nicht greifbar war.
Ja, oder umgekehrt. Manchmal ist es ja auch so, dass über so eine Krebstherapie man eher ins Funktionieren kommt. Ne? Also ich funktioniere noch. Ich empfinde mich gar nicht mehr als lebendiger Mensch, sondern ich funktioniere jetzt nur noch und arbeite das ab, mache, erlebe das so, das geht über mich oder überschwemmt mich und ich habe gar nicht die Möglichkeit, damit umzugehen, lebendig umzugehen, sondern im Sinne von, ich muss nur noch funktionieren und vieles kommt dann auch ins Erstarren. Also wir haben oder ich habe das öfter erlebt, dass Patienten auch berichten von der inneren Leere oder der inneren Starre und die Kunsttherapie möchte das anbieten, wieder in das Pulsieren kommen zu können, also wieder in dieses Pulsieren zwischen innen und außen, wieder in das lebendig werden können, indem ich ausdrücke, was ich fühle. Auch das Erstarren kann einen Ausdruck finden. Und dann langsam wieder über die Gestaltung, also das Gestalten selbst ist ja auch schon eine Bewegung, wieder in eine Lebendigkeit zu kommen. Ja, und wenn ich es dann ausgedrückt habe, herausgesetzt habe aus mir, ist eine oft eine Entlastung auch zu beobachten bei den Patienten. Also es ist nicht mehr nur in mir und löst da in mir auch einen gewissen Druck aus, sondern ich habe es dann herausgesetzt und wenn ich es herausgesetzt habe, bin ich erstmal entlastet und es schafft auch Platz für Neues. Also dann ist Raum und Platz da für neue Dinge. Oder auch Altes neu wiederzubeleben. Ne? Nicht immer geht es um das Schaffen von Neuem, sondern manchmal auch alte Dinge, die durch die Erkrankung oder durch diese Erfahrung der Krebsdiagnose da sind, wie das Alte wiederzubeleben.
Wir hatten das in ganz vielen Hammerstark-Folgen, da musste ich jetzt gerade dran denken, dass immer wieder dieses Thema kommt, der Patient funktioniert über diesen Zeitraum der Krankheitsbewältigung und erst zu dem Zeitpunkt der Reha kommt er erstmal wieder an und verarbeitet, was er da eigentlich durchlebt hat. Ne? Das hatten wir im Thema Entspannung, Schlaf, aber auch in ganz vielen anderen Themen. Und da ist wahrscheinlich genau das, was ihr sagt, so diese eigenen Gefühle und Erlebnisse auch mal wieder irgendwo nach außen, ob es jetzt aufs Papier ist oder auf den Speckstein zu bringen, gehört da wahrscheinlich genauso mit dazu. Egal in welcher Podcast-Folge, wir über verschiedene Therapieformen sprechen. Es sind immer die gleichen Ziele und Zwecke dahinter, dem Menschen irgendwie den Weg zurück in den Alltag nach dieser schweren Erkrankung zu ebnen. Bringt mich tatsächlich auch direkt zur nächsten Frage, die eigentlich hieß, welche spezifischen Ziele oder gibt es ein spezifisches Ziel der Kunsttherapie? Weil ich glaube, wir haben jetzt eben schon in der Frage oder in den anderen Fragen beantwortet, dass es da eigentlich relativ viel gibt und auch das relativ individuell auf die Patienten sich auswirkt.
Also ich glaube, es geht erstmal darum, wieder aus dem Erstarren in diese Lebendigkeit, in das Pulsieren gehen zu können, zwischen innen und außen in Kontakt kommen zu können mit mir wieder, ja, mit auch meinen Veränderungen, die ich vielleicht erlebt habe. Also ich denke auch eine Operation, eine Amputation macht etwas mit meinem Körper, verändert mich, da hat jemand etwas mit mir gemacht. Dem war ich ohnmächtig ausgeliefert, aber in der Kunsttherapie kann ich selbstwirksam werden. Da kann ich Selbstwirksamkeit und Selbstermächtigung erleben. Ich bin dem Ganzen nicht völlig ohnmächtig ausgeliefert. Es gibt noch Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit. Und diese auch einmal zu offerieren, also anzubieten, aber auch wirklich zu erleben, erfahren zu dürfen. Und dann habe ich eine Gestaltung gemacht oder habe ich ein Bild gemalt oder habe ich etwas plastiziert. Dann habe ich es einmal vor mir und ich kann damit umgehen. Also im Sinne der Selbstermächtigung, ich habe die Möglichkeit dann damit einmal in Kontakt zu gehen, aber auch etwas damit zu machen. Ich kann Distanz dazu nehmen. Ich kann es erweitern. Ich kann es die Gestaltung drehen, von der anderen Perspektive auch mal auf die Situation schauen und auch da Vielfalt erleben. Lösungen, eigene Lösungen entwickeln vor allen Dingen. Wir begleiten. Ne? Wir sind nicht dazu da, die Lösung bereitzustellen, zu sagen, so wird's gemacht oder so machst du es am besten, damit es dir besser geht, sondern wir impulsieren, eigene Lösungsansätze zu entwickeln.
Die Autonomie wieder zu gewinnen, ne? Das ist da was der,
ja, und Zusammenhänge zu erkennen, ne? Auch zwischen den Dingen, die mir widerfahren sind und dann dem Ganzen auch wieder einen Sinn geben zu können. Wofür hat das Ganze für mich Sinn gemacht? Einen Sinn zu erkennen in dem großen Ganzen.
Wo sind da eure Grenzen, sag ich mal? Also ein Reha geht ja nur 3 bis 4 Wochen. Sagt man da, okay, eure Möglichkeiten sind da begrenzt im Gegensatz zu anderen Einrichtungen, die sich nur auf Kunsttherapie spezialisieren? Oder gibt es Punkte, wo ihr sagt, na, das können wir hier leider nicht abbilden?
Ja, also wir können dadurch, dass die Patienten bei uns 3 Wochen da sind, keinen langen Therapieverlauf anbieten. Mhm. Ne? Ja. Wir können etwas initiieren, also einen Impuls setzen, mit dem der Klient dann auch oder der Patient auch weitergehen kann, und sind erstmal dazu da, eher stärkend da zu sein. Und die Grenze liegt sicherlich darin, dass manchmal die Dinge für die Patienten nicht einfach dann so nach 3-mal Kunsttherapie abgeschlossen sind. Ne? Wie soll das auch gehen? Ne? Also das kann oft auch gar nicht so sein. Manchmal brauchen die Patienten auch über ihre Reha hinaus noch Unterstützung. Und da vermitteln wir auch gerne dann Adressen von Kollegen und Kolleginnen. Aber das ist, glaube ich, wichtig, das im Vorfeld zu wissen. Wir sind erstmal da, wie gesagt, zu stützen, zu arbeiten, ne? Den Impuls zu setzen.
Es ist schon so, dass viele Patienten, wie du schon erwähnt hast, erst hier in der Reha feststellen, was mit denen los ist, also begreifen, also die Krankheit begreifen oder die Situation begreifen, weil sie vorher in dieser funktionierten Situation war. Und meistens entstehen auch Trauma dadurch. Und dieser Trauma, das können wir hier nicht bearbeiten, aber wir können dann eben, wie Julia schon gesagt haben, eine Unterstützung geben, Impuls setzen, damit sie dann zu Hause weiter das arbeiten können, ne, mit dem Psychologen oder auch mit einem Kunsttherapeuten.
Mhm. Und genau. Diese Adressen, die ihr, könnt ihr da auch ein paar uns zur Verfügung stellen, damit wir die in die Folgenbeschreibung mit reinpacken können, damit auch diejenigen, die jetzt von zu Hause aus zuhören und sagen, ach, das wäre ja für mich eigentlich auch was, dann können wir da bestimmt ein bisschen was zusammenstellen, oder?
Ja,
natürlich. Ja. Also ich selbst habe ja auch eine Praxis in Bad Kreuznach. Also neben der Klinik hier auch noch in meiner eigenen Praxis tätig. Und daher kann ich das zum Beispiel auch angeben. Aber ich habe auch viele Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, die auch zu empfehlen sind, aber auch unterschiedliche Vereine, die auch eine gewisse Qualität dann auch garantieren, dass diese Therapeuten, die wir dann auch vermitteln oder die wir dann auch die Adressen zur Verfügung stellen, auch eine gewisse Qualität abbilden, dann auch eine ordentliche Ausbildung haben, ne? Und auch eine Qualitätssicherung da ist.
Ja, was ich gerne erwähnen will, das ist die Verband der Kunsttherapeuten, das ist die FKGT. Mhm. Da kann man auch über die Verband, ich würde sagen, gut qualifiziert Kunsttherapeuten finden. weil Kunsttherapie ist keine,
kein geschützter Begriff.
Begriff, genau.
Ah, okay.
Man findet heute auch im Internet eine Menge an Institute, die Kunsttherapie anbieten. Und das ist die Frage, wie seriös ist das? Ne? Und die Verbände versuchen wirklich genau die Qualität, diese Professionalität der Kunsttherapeuten aufzulisten bei sich. Und da würde ich dann auch empfehlen, also zusätzlich zu unserer Empfehlung natürlich, wir kennen natürlich auch Leute, aber wer Interesse daran hat, über die DFKGT.
Mhm. Oder über das AKL.
Schreiben wir alles in die Shownotes auf.
Auch genau.
Stift und Zettel bereit haben, das könnt ihr alles nochmal bei uns nachlesen.
Ja.
Wenn ich jetzt aber auch unabhängig von einer therapeutischen Begleitung vielleicht zu Hause von diesen kunsttherapeutischen Vorteilen profitieren möchte, die ich eben bei euch mitgenommen habe während der Reha, brauche ich da dann auch so wie ihr so eine voll ausgestattete Kreativwerkstatt, um dann das Ganze umsetzen zu können? Also muss ich jetzt los Töpfersutensilien, Speckstein besorgen und alle möglichen Arten von Farben und Pinseln beschaffen?
Nein.
Mit was kann ich denn zu Hause am besten hantieren?
Weil ich sehr gerne mit Aquarell arbeite, und dann sage ich auch den Patienten, sie brauchen einen kleinen Aquarellkasten, einen Pinsel, ein bisschen Wasser und einen kleinen Block. Und dann können sie schon zu Hause unterwegs, im Zug oder was auch immer malen. Wichtig ist, dass wenn sie zu Hause malen, dass sie nicht kunsttherapeutisch, würde ich sagen, rangehen an das Bild, weil kann sein, dass sie da eben mit was konfrontieren, mit denen sie nicht zurechtkommen. Also es ist schon wichtig, immer eine Psychotherapeutin im Hintergrund zu haben oder sowas, wenn sie zu Hause was malen. Ne? Aber das künstlerisch als solche ist schon therapeutisch, finde ich auch, dass mit dem Material, wenn Sie hier zu arbeiten, die Sie hier in der Klinik bei uns große Freude gehabt haben. Ne? Also wenn Sie Spaß an Pastellkreide haben zum Beispiel, also viele kaufen Pastellkreide und machen zu Hause sehr viel. Und darum geht es auch, dass Sie auch hier diese Ressourcen entdecken in der Kunsttherapie. Ne? Dass Ressourcen, mit denen Sie zu Hause weitermachen können. Und die brauchen nicht alle, alle Materialien natürlich nicht.
Ja, ja. Aber ich höre schon raus, also es ist auch mir, und das fällt mir auch bei mir selbst gerade auf, man rutscht trotzdem immer wieder in dieses Künstlerische, weg vom Therapeutischen. Ne? Deswegen, das war ganz gut, dass du jetzt gerade gesagt hast, naja, wenn man mit dem Ansatz einer kunsttherapeutischen Gestaltung zu Hause anfangen sollte, lieber nicht, sondern lieber mit Unterstützung, weil ihr habt das ja ein paar Mal erwähnt, das ist eben auch tiefenpsychologisch, was da eben rauskommen kann. Man denkt aber immer so, ja, kann zu Hause auch ein bisschen was malen. Aber eben, wenn man das mal mit euch oder auch unter einer Begleitung eines Kunsttherapeuten durchgeführt hat, da kann natürlich, wie ihr schon richtig gesagt habt, auch was hochkommen. Also diesen Impuls nehmen wir auch gern nochmal mit.
Ja, ja, und das auch das Malen. Viele entdecken das Malen in der Kunsttherapie. Ne?
Ja.
Und das können Sie zu Hause wunderbar. Ich empfehle auch, machen Sie einen Kurs bei VHS, wenn Sie sich weiterentwickeln wollen. Mhm. Oder fangen an zu zeichnen und was auch immer. Weil es geht auch, dass Sie sich wohlfühlen, dem Material. Das ist auch ein Ziel der Kunsttherapie. Mhm. Und wenn Sie sich mit dem Material zurechtkommen und sich wohlfühlen, muss nicht kunsttherapeutisch sein, aber dann eben kann auch technisch spezialisieren.
Ja, und dann ist eine neue Ressource entstanden, ne? Wie wunderbar. Mhm. Also dann ist ja vielleicht auch genau das gelungen, was wir auch initiieren wollen, nämlich vielleicht eine alte oder neue Ressource zu entdecken oder wiederzubeleben und daran Freude und Lebendigkeit zu erleben. Ja, im Alltag, auch nach der Reha.
Ja, sehr schön.
Ja,
ich finde, damit haben wir das Thema auch richtig schön rund gemacht. Also man weiß jetzt irgendwie, was wirklich dahinter steckt, was ihr auch wirklich tut und warum es für unsere Patienten wichtig sein kann. Aber ich finde es schön, dass wir uns mal in so eine Nische reingewagt haben. Und ich glaube, in der seht ihr euch manchmal selbst, ne? Dieses, ach ja, Kunsttherapie, was da wirklich dahinter steckt, bin ich ganz, ganz dankbar. Und jetzt muss ich sagen, ich habe mich ja schon die ganze Zeit drauf gefreut. Ich habe heute so eine coole und passende Hammer-Story. Und die könnte für dieses Thema heute gar nicht passender sein. Und dafür teile ich jetzt gerade kurz mit euch meinen Bildschirm und zeige euch ein Bild und erzähle dazu eine Geschichte.
Okay.
Was seht ihr denn da?
Ich sehe einen Schwan.
Ja.
Ein Schwan aus...
Aber aus welchem Material? Genau. Ist Papier? Ja. Oder Stoff?
Oder Plastik?
Ich glaube, es ist Stoff.
Es sieht auf jeden Fall aufwendig aus, oder?
Ja.
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 Hat sehr Zackiges und doch auch Weiches. Ja.
Regelmäßigkeit, ja.
Also dieses Bild werden wir definitiv auch auf Instagram teilen, damit ihr euch das auch angucken könnt. Aber ich war neulich in Nordfriesland in unserer Hammklinik und im Büro des Patientenmanagements stand ein, ja, ich weiß nicht, ob ich es Origami-Kunstwerk nennen kann, vielleicht kann man es, ein Schwan, wie ihr richtig gesagt habt. Aber auch, wie ihr gerade gesagt habt, nicht einfach aus einem Blatt Papier gefaltet. Und das ist ja schon schwierig genug. Das ist aus hunderten mini-kleinen gefalteten Post-its, also Einzelteilen. Das sind alles einzelne kleine Stückchen Papier.
Okay.
Und ich finde, das ist ja schon ein wirklich hammerstarkes Talent, sowas überhaupt zu machen. Aber wenn ich euch jetzt noch erzähle, was mir die Kollegin aus dem Patientenmanagement erzähle, dann traut ihr euren Ohren nicht, weil der Schwan stammt von einer Patientin, die mit polyneuropathischen Beschwerden bei uns angefangen hat, die Reha zu absolvieren. Polyneuropathie, auch darüber haben wir ja schon eine Folge gemacht, sind ja dann Beschwerden in den Nervenenden, in den Fingern und auch oder auch Füßen. Das heißt, man hat auch kein Gefühl mehr wirklich in den Fingern. Und über die Zeit der Reha hat sich das bei ihr so verbessert, dass sie ihre alte Leidenschaft, nämlich dieses Falten, wieder entdeckt hat und auch wieder praktizieren konnte und das dann während der Reha in ihrer Freizeit diese Schwäne gebastelt hat und nicht nur diesen einen, das muss man ja schon dazu sagen, es waren einfach gleich mehrere und sie dann in der Klinik an die Mitarbeiter dann verschenkt hat als Andenken und ich finde es einfach der Wahnsinn. Nicht nur dieses tolle Talent, also keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, aber auch einfach diesen Prozess zu sehen, was Reha bewirken kann.
Also ich muss ergänzen, dass wir auch Origami hier ganz bewusst anbieten.
Ja.
Und ich denke, kann Julia besser erklären, weil sie das anbietet hier für die Patienten.
Aber es ist natürlich auch konzentrationsfördernd. Also das ist das eine, aber auch es regt auch die Tätigkeit beider Gehirnhälften, der rechten und der linken Gehirnhälfte an, weil viele Dinge auch gespiegelt gefaltet werden. Und natürlich über immer wieder die Fingerkuppen, die aktiviert, also werden die Nervenenden aktiviert, wobei wir das tatsächlich auch in der kreativen Stunde am Abend anbieten. Das Origami gehört jetzt nicht zur klassischen Kunsttherapie, sondern gehört zu unserer kreativen Stunde. Ja, und das hören wir immer mal wieder, dass wenn dann über einen längeren, also wenn über eine längere Zeit auch das Origami-Papier gefaltet wird, auch dann wieder so langsam ein Gefühl in diesen Fingerkuppen entsteht, ne? Wieder also nicht mehr das Kribbeln, sondern wirklich auch dieses Gefühl, dieses ursprüngliche Gefühl zurückkehrt. Ja, es ist auch wirklich schön, dass wir das auch so erleben dürfen mit den Patienten.
Ja, also ich war wirklich schwer beeindruckt von diesem Schwan.
Ja. Sehr beeindruckend.
Ja, fand ich auch richtig klasse und dachte mir so, oh, das muss ich euch beiden mitbringen. Das ist bestimmt auch was für euch. Also wie gesagt, wir posten das auf Instagram und dann sieht man mal, wie viel Arbeit wirklich in diesem Schwan steckt.
Wahnsinn. Wie viel Geduld, ne? Wie viel Geduld auch da hinten dran steht.
Ja, wirklich.
Und hat auch was Meditatives noch.
Ja.
Sehr schön. Dann würde ich jetzt aber sagen, wir sind so langsam am Ende angekommen. Es hat mir total Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, ihr beiden. Es war sehr nett mit euch. Und ja, ich würde sagen, werden wir heute noch ein bisschen kreativ. Und auch euch da draußen natürlich vielen Dank fürs Einschalten. Wie immer, macht's gut, habt einen schönen Tag und vergesst wie immer eins nicht.
Ihr seid hammerstark. Tschüssi.